sie haben mir das gesagt, eben ich sei Querschnitt gelähmt und ich habe null Ahnung gehabt, was das heisst. Und habe mir das auch überhaupt nicht vorstellen können. Das ist sehr ein langer Prozess, eben das zu lernen. Und habe das Gefühl gehabt, das kann ich nie akzeptieren. Also, nichts spüren von Flügen gesehen auf meinem Bein und ich spüre sie nicht und ich kann auch nicht etwas machen, um sie zu vertreiben.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Plötzlich ist alles anders und man kann nichts mehr daran verändern. Marianne Ringli hat so einen Schock gerade zweimal in ihrem Leben müssen verkraften. Ihre grosse Leidenschaft ist als junge Frau das Bergsteigen. Wo es einen Riss gibt, ins Schneebrett stürzt sie ab, mehrere hundert Meter weit. Das Wunder, sie überlebt. Aber weiterleben wie bis dorthin ist nicht mehr möglich. Marianne, die bis dorthin so aktiv und sportlich war, kann plötzlich ihre Beine nicht mehr bewegen. Sie sitzt im Rollstuhl. Daheim vier Buben zwischen 3 und 10, die ihre Mami brauchen. Marianne Ringli geht heute auf die 80 zu. Als Leben im Rollstuhl hat sie sich gewöhnen. Und wo ich sie besuche, erzählt sie mir auch, dass es mit dem Alter nicht einfacher werde. Es beeindruckt mich, wie sie ihr Leben trotz Rückschlag immer wieder mutig neu angepackt hat. Sie nimmt uns mit in ihre Geschichte im Vis-à-vis und ich freue mich, dass du auch dabei bist. Ich bin Ruth Stutz. Marianne Ringli, ich freue mich mega fest, dass ich hier bei dir daheim sein darf. In dieser mega schönen Wohnung, wo so die Sonne richtig von allen Seiten rein scheint. Es ist richtig erholsam hier an diesem Tisch bei dir. Danke vielmals. Geht es dir gut?
Ja, jetzt. Ich geniesse es auch, wenn es so schön und hell ist. Und weil wir haben sehr viel auch Nebel. Und dieses Jahr sind wir ganz gut bedient mit diesen Nebeltagen. Und darum sind jetzt die besonders ein Genuss.
Das ist richtig gut. Was ist es für ein Gefühl, wenn man daheim ist und weiss, es kommt jetzt dann gerade jemand vorbei mit Mikrofon und allem drum und dran und will da so viel von einem wissen?
Für mich ist es ein Gefühl, das mich ein nervös macht. Und wo ich dann denke, ja, ich will es natürlich gut machen. Und auf der anderen Seite, was kann man schon mit dem anfangen? Jemand anderes. Jeder hat sein eigenes Leben. Und ja, es ist dort gerade die Situation, wo ich denke, ja, was ich denke, ich will häufiger sein.
Aber wir schaffen das zusammen. Ich freue mich mega auf das, was du wirst erzählen. Du hast nämlich sehr ein bewegtes Leben hinter dir. Was man jetzt da gar nicht sieht, wenn wir so da vis-à-vis hocken, dass du nicht auf einem normalen Stuhl hockst, sondern du bist im Rollstuhl. Und zwar seit 44 Jahren, also es ist eine richtig lange Zeit, da hat es einen ganz schlimmen Einschnitt gegeben in deinem Leben. Über das reden wir später noch. Gewöhnt man sich an den Zustand, weißt du, nach 44 Jahren? Also, dass man dann so wie sich nicht mehr erinnern kann, wie das vorher war, vielleicht auch.
Ja, es ist schon sehr weit weg, wie es vorher war. Also wir haben gerade letzte wieder mal ein bisschen Fotoalbum angeschaut. Und es packt mich immer noch Wehmut nach der Cyberzeit, wo man so einfach beweglich war, spontan hat können machen, was einem gerade angemacht hat. Und gewöhnen, es wird eine Art eine neue Realität. Aber wegen dem auch nicht immer eine einfache Realität. Und mich dunkt, je älter ich werde, umso aufwendiger und anstrengender empfinde ich die Realität.
Hast du immer noch ein bisschen so, weißt du, so wie der Drang zum Aufstehen und gerade schnell etwas erledigen, oder ist das schon lange verflogen?
Ja, das schon, zum spontan Aufstehen. Eben da habe ich mich so dran gewöhnt, dann einfach zu fahren. In der Wohnung, wo wir jetzt sind, sind wir auch recht gut eingerichtet. Also wir haben hier selber mitreden, wo sie gebaut worden ist. Und das ist natürlich dann schon auch eine grosse Erleichterung. Da haben wir vorher, wo die ersten Jahre, wo wir nach dem, also eigentlich bis jetzt sind wir 20 Jahre dann in dieser Wohnung, aber vorher sind wir in einem Haus gewesen, wo eigentlich für den Rollstuhl nicht so geeignet war. Wir mussten einen Treppenlift einbauen. Und das ist sehr eine sehr langsame Sache. Und einmal bin ich auch stehen geblieben, und hat man mich müssen da evakuieren. Also es ist eine Erleichterung. Aber dass ich jetzt würde sagen, ja, mal, also es kommt eigentlich, ich habe schon Rollstuhlfahrer gehört, die gefunden haben, ist eben so gut wie Sander. Und das würde ich nicht unterschreiben.
Mhm. Auch ein Vermissen, das einfach immer noch da ist. Ja.
Mhm. Eine Sehnsucht nach Freiheit, nach Spontaneität. Und es ist halt, das kommt auch darauf an, was man für Vorlieben hat. Wenn jemand so gern malt oder nur gern liest und sich gar nicht so gern bewegt. Also ich weiss da, ich habe mal mit einer Kollegin geredet, die haben ein Häuschen im Tessin gehabt und da hat sie gesagt, ach, mein Mann geht einmal da auf Bergen rauf und ich sitze halt am liebsten vor dem Häuschen und lese. Und dann habe ich gesagt, warum können wir nicht duschen lernen?
Du bist so eine Aktive gewesen, gell? Eine Sportlerin eigentlich, ja, jemand, der auch gerne also Sport gemacht hat.
In der Freizeit war das gewesen, was mir Freude gemacht hat. Ich bin noch in ein Grüppli gegangen, gut tanzen und eben, wir sind miteinander mit meinem Mann rennen, auf feine Bahn einfach, auch wo wir noch kleine Kinder hatten, haben wir es dann manchmal beim Start ein bisschen stehen lassen, ein bisschen spielen lassen und sind ein bisschen unsere Runden drehen. Oder eben, wir haben ein bisschen angefangen und gemerkt, als gemeinsames Hobby, dass das Bergsteigen uns eigentlich würde Freude machen.
Mhm. Was findest du, was sind die grössten Herausforderungen im Rollstuhl?
Also für mich sind es schon die Herausforderungen, aber das ist eigentlich eine Freizeitbeschäftigung. Ich würde zum Beispiel sehr gerne mal so eine Flussschifffahrt machen, weil ich mir dann vorstelle, dann hat man die Unterkunft immer bei sich und könnte gleich für jedes Go anschauen. Und bis jetzt habe ich bei allen Unternehmen, die ich angefragt habe, haben sie gesagt, nein, mit dem Rollstuhl geht es nicht.
Mhm.
Das sind für mich eigentlich mehr Enttäuschungen, Herausforderungen. Ja, ist halt der Aufwand, den der Körper einem fordert, zeitlich und kräftemäßig. Und aus jung mag man ja das noch. Und ist sehr vieles halt auch dann möglich. Also eben, ich habe dann können lernen, Auto fahren so und selber den Stuhl einladen, wo wir dann mal so eine Verladevorrichtung, auch eine Hilfsvorrichtung eingerichtet haben. Und dann habe ich können selber, bin ich eine gewisse Freiheit. Und als Rollstuhlfahrer gibt es eben auch nicht quasi eine Pauschalantwort, weil je nachdem, warum du im Rollstuhl bist und wie alt du bist und was du für Möglichkeiten hast, ist das viel einschränkender, als wenn du jung bist und kannst berufstätig sein und eben kannst im Rollstuhlsport mitmachen. Es gibt riesen Unterschiede.
Aber das abhängig sein von anderen, stelle ich mir mega herausfordernd vor. Du hast vorhin gesagt, du musst evakuiert werden in deinem eigenen Haus, oder? Man ist dann immer so angewiesen, dass andere sich um einen kümmern.
Ja, und das hat jetzt im Alter noch sehr viel zugenommen, weil eben ich fahre nicht mehr selber Auto. Ich muss jetzt dann gerade wieder gehen, um den Test zu machen. Das bestehe ich sicher. Also das ist eigentlich kein Problem, aber ich komme ja schon fast nicht ins Auto rein. Auf der Beifahrerseite haben wir jetzt mit viel Trickli und Brettli und so ein Eingericht, wo ich einigermaßen reinkomme. Aber eben von dem her, die Abhängigkeit, das machen wir am meisten. Weil zum Beispiel, wir sind jetzt, mein Mann und ich, sehr verschieden in den Interessen. Er hat immer noch gerne das Bergsteigen, das ist sein Hobby, das macht er einmal in der Woche wird er gerne einen Tag gehen und das klingt auch vielmal und das ist auch gut, dass er das macht. Das ist auch Psychohygiene, sage ich dem. Aber das ist das, was ihm Freude macht. Und ich habe ja müssen meine Bereiche ändern. Also ich würde das auch sehr gerne, aber ich gehe auch noch gerne in ein Konzert oder ich schaue gerne einen Film oder ich lese gern oder gehe mal neu mit etwas Gutes essen. Das sind alles Sachen, die ihm eigentlich nichts bedeuten. Und das dünkt mich das, was mir am meisten fehlt in der Ehe, zum Thema Ehe, ist die gemeinsame Freude. Weil mein Mann können wir keinen besseren Wünsche. Also das macht eigentlich alles, was nötig ist und ohne Szenen, ohne irgendetwas. Aber dass ich würde merken, das würde ihm mit Freude machen, würde er eine Initiative ergreifen, das halt nicht. Und das, ja, das tut schon weh.
Mhm. Komm, wir gehen mal schauen, wie du aufgewachsen bist. Also du bist ja die älteste von 6 Geschwistern, also eine richtig grosse Familie. Arbeiterfamilie, hast du gesagt, am Zürichsee. Dein Vater war Werkzeugmacher. So viele Erinnerungen hast du nicht, gell? Aber du weißt einfach noch, dass da ganz viele Geschwister die recht schnell auf die Welt gekommen sind und dass du auch viel Verantwortung hast müssen übernehmen, gell?
Ja, das denke ich so ein bisschen im Nachhinein. Ich habe es dann nicht unbedingt so erlebt, aber eben, ich habe dann zum Beispiel mich erinnert, dass mal ein kleineres Geschwister, die im Sessel, da im Esssitzli war und offenbar das Gashärnli vom Kochherd können aufmachen. Und das habe ich, glaube ich, realisiert, dass das jetzt da innen nach Gas schmeckt und dann das können abstellen und eben einfach so, also dass ich hätte müssen schauen aufs, das mag ich mich eigentlich nicht so erinnern. Wir haben einfach müssen an unseren Anteil an Mitarbeit im Haushalt, und das ist klar, als Älteste musst du halt dann vielleicht, musst sicher mehr als die Jüngeren, aber sonst so mit Hüten. Es ist mehr eigentlich die Erinnerungen, die ich dann so ein bisschen als später habe, sind, dass halt meine Mutter schon vielmal ein bisschen überfordert war. Aber ich war die Älteste und ich bin da relativ mit der dicken Haut offenbar ausgestattet und habe einfach einmal gefunden, ja, ich mache jetzt das
kann ich mir irgendwie vorstellen.
Ja, also mir hat mal eine Schwester gesagt, ja, du hast mit der Mutter einmal deine Knätsch gehabt, und nachher ist sie fertig gewesen und dann bist du gegangen und dann haben wir müssen schauen, wie wir jetzt noch wir haben dann müssen brav sein, weil wir dann nicht auch noch haben können. Irgendeinen Krieg führen.
Also du hast deine Meinung gehabt, bist auch angestanden für das, was du hast willst.
Ja.
Mhm. Also die Mami ist in dem Fall am Rand gesehen, hat vielleicht mal ein bisschen ausgerufen oder so. Oder?
Ja, ich war halt so nicht mit allem einverstanden gewesen, oder ich nicht mit ihr, ich weiss es. Ich mag mich nicht an konkrete Sachen erinnern. Mhm. Aber es ist einfach schon, ich bin sicher auch zum Beispiel, wo jüngere Geschwister, die dann noch zuhause gewesen sind, bin ich schon nicht mehr zuhause gewesen. Dann, also und es ist mir geblieben, den Satz, den mein Vater am Hochsee gesagt hat. Und der hat es eigentlich schon ich habe es dort als sehr positiv erlebt. Aber ich habe dann schon auch müssen sagen, nachher, das hat das in ihrer Seite. Meistens hat sie erreicht, was sie hat wollen. Also so, jetzt eben punkto Beruf oder punkto. Mhm. Ja.
Mhm. Bist du ein starker Charakter, würdest du sagen? Ja, ein starker Wille.
Ja, wahrscheinlich mehr das und einen gewissen Egoismus. Also einfach so, ich will jetzt das und habe mir dort sicher noch viel, viel weniger Gedanken gemacht, wie es dann echt für einen anderen ist, mit dem, ja.
Mhm. Ja, und ich meine, deine Ausbildung zeigt es eigentlich auch, du hast eine Primarlehrerin gelernt, das heisst, du hast studiert und das ist in selber eine Zeit noch nicht so gang und gäbe gewesen, oder? Dass man das macht? Also, dass man jetzt als Frau vielleicht auch das studiert? Oder ist das dort normal gewesen schon?
Nein, es ist schon, hat schon wenig gehabt. Also, ich mag mich erinnern, dass wir aus meinem Jahrgang in der Schule das Zweite gewesen sind, wo dann an einer Aufnahmeprüfung sind. Und es ist sicher vor allem auch aus diesem Kreis, wo ich ja drin gelebt habe. Mein Vater, Werkzeugmacher, war ein Bauernsohn. Die Verwandtschaft, einen eben Bauer, einen Schmied, einen Schreiner. Da ist schon immer auch noch so ein bisschen die Überzeugung, ja, sie könnten ja jetzt auch arbeiten. Also, wenn man schon so wenig Geld hat, dann kommt man dann wenigstens einen Lohn über. Das habe ich also meinem Vater sehr hoch angerichtet. Gerechnet, dass ich das hat dürfen und dass man hat sich dann bemüht um Stipendien, und noch nicht so lange haben wir wieder einmal gehört, den Aufnahmen, wo er, glaube am 80. Geburtstag hat er mal ein bisschen aus seinem Leben erzählt, und das ist ja noch punkto Finanzen ja noch total anders gewesen. Aber dann hat er eben auch gesagt, aus dieser Zeit dann mit den Familien und halt er als Arbeiter, er als Werkzeugmacher, die Stipendien hätten ihm oder ihn als Familie wirklich dann wesentlich geholfen, besser über die Runde zu kommen.
Mhm.
Mhm. Also, dass er sich dann auch nicht zu stolz vorkommen ist,
ja,
dass man das hat können fragen.
Also du hast Primarlehrerin gelernt und das ist ja, wie, du, wie wir gesagt haben, dein Traumberuf gewesen. Warum? Warum hast du das wollen lernen?
Das weiss ich auch nicht. Also mich hat das einfach fasziniert mit Menschen. Also ich habe mir Büroarbeit immer so trocken vorgestellt, dass ich gefunden habe, eher würde ich dann noch sonst Verkäuferin werden. Das hat auch etwas zu tun mit Menschen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Und mit Kind. Ich glaube, es hat mich schon auch immer noch gereizt oder fasziniert, etwas Kind verständlich zu machen. Oder nicht nur Kind. Ich habe gemerkt, wenn ich in der Kirche mitgeschafft habe, etwas vom Faszinierendsten ist gsi, Alpha-Life-Kurs helfen leiten. Und dort auch Leute, die eigentlich manchmal keine Ahnung haben, um was es dann da geht, mit einfachen Worten oder Bildern probieren, etwas verständlich zu machen.
Mhm. Musst du mir erklären, was ist das? Was sind das für Kurs?
Also Alpha-Life-Kurs haben wir ab. Also das sind Kurs, wo es von England kommt, ist das hergekommen. Eben Alpha ist ja der erste Buchstabe vom Alphabet. Und dass man Leute, die eigentlich null Ahnung haben, um was es im christlichen Glauben geht, denen einmal so Basics, sagt man heute, einfach die wichtigsten Grundsachen erklärt. Und, und mit ihnen im Gespräch ist auch, schaut, was haben sie denn für Fragen? Welche Probleme treiben sie um? Und was hat denn der Glaube mit dem zu tun? Also es ist eigentlich dann schon auch fest, ein bisschen kennenlernen und probieren, das Leben und den Glauben zusammenzubringen.
Mhm. Also der Glaube ist etwas, was dir wichtig war, ist dort in diesen jungen Jahren, in dem Fall?
Ja, ich denke, das ist etwas von dem, was mein Leben von Kind an geprägt hat. Das ist auch etwas, was uns die Eltern mitgegeben haben. Sie sind beide Christen gsi und es ist für sie und für mich da damit, wo ich so aufgewachsen bin, normal gsi, dass man zu einer christlichen Gemeinde gehört hat. Und wir haben zur evangelisch-methodistischen Gemeinde gehört.
Wo das ist also wie eine Freikirche.
Es ist eine Freikirche, die sehr nah bei den Landeskirchen ist, von der Theologie her. Vor allem, also mein Vater hat dann zum Beispiel uns Sonntagsschule, also einer ganzen Gruppe Kinder Sonntagsschule gegeben. In unserer Stube haben wir eine Zeitli Sonntagsschule gehabt. Aber er hat auch in der Landeskirche vom Wohnort Sonntagsschule gegeben.
Mhm.
Und von dem her ist Kirche oder die christliche Gemeinde für mich auch immer eine Art wirklich eine grosse Familie. Also wir haben dann eine Jugendgruppe gehabt, der IB, für die Eltern eben nach der Sonntagsschule, wenn man dann konfirmiert war. Und da hat es Lager gegeben, Skilager oder Lager in so Ferienhäuser. Das ist quasi meine Freizeit, so wie die Jungen heute in den Ausgang gehen und Disco und all das Zeug, das haben wir nicht gekannt. Das hat es auch nicht so gegeben. Nicht einmal Kino, das war dann erst ganz neu gewesen, wäre das für mich. Und da hat man auch Kollegen, Freunde dort gehabt. Und ich habe das auch von den Eltern her dann gelernt, dass man dann sich auch beteiligt in der Mitarbeit, mit den Finanzen, mit, ja, dass das auch ein Teil ist vom Leben. Und natürlich habe ich dann auch irgendwann einmal gemerkt, nur einfach so als Mitläufer, aber dann bin ich selber zur Überzeugung gekommen, doch, das finde ich, das lohnt sich, das ist wirklich auch Wahrheit und das ist auch meine Überzeugung, also mache ich das auch persönlich.
Mhm. Der Glaube hat sich ja dann immer wieder, ist der auf die Probe gestellt worden in deinem Leben, gell? Also auf das kommen wir dann noch. Ich tue mal schnell ein bisschen zusammenfassen. Du hast dann geheiratet, du hast schon von deinem Mann erzählt, im 71, gell? Und dann haben dir 4 Buben bekommen, also das tönt noch richtig viel Action in deinem Leben in den 70er Jahren. Und ihr seid viel umgezogen, habt ein Haus können bauen. Und du sagst, du hast dort ein Leben gelebt, so als junge Familie, wo du gedacht hast, so hättest du dir das Leben vorgestellt. Du hast eigentlich, das, es war viel Arbeit gewesen, aber es gerne gemacht und so schöne Vorstellungen oder so. Mal so habe ich es mir vorgestellt. Das ist mega schön, oder? Dass du das dort hast können so denken.
Ja, wir haben auch wirklich, man kann nicht sagen, die optimale Randbedingungen gehabt. Man hat einen guten Lohn gehabt. Eben bei dem Haus, wo wir dann da, wir haben das Doppelhaus gebaut, weil so ist es teuer gekommen wäre, nur eins, man hätte die Parzellen Land müssen einfach kaufen. Das hat man nicht können sagen, ich will weniger. Und da haben wir gemerkt, ja, ist ein bisschen viel für uns, weil wir sind eigentlich beide ohne Kapital in die Ehe gekommen, haben alles müssen zuerst selber zusammensparen. Und dann hat der Architekt gefunden, ja, es wäre eigentlich gross genug für ein Doppelhaus und man könnte dann ja eins vermieten. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht und haben ein riesen Glück gehabt mit dieser Nachbarsfamilie, die wir nicht gekannt haben. Und wo uns jemand einen Tipp gegeben hat, dass die auch in die Kirche gehen, wo wir noch am alten Ort auch waren. Und dann haben wir das uns schon ein bisschen gut überlegt und gefunden, es wäre schön, wenn man sich gut versteht, aber es ist blöder, wenn man in die gleiche Kirche geht und sich nicht gut versteht, sondern dass man sich da dauernd ein bisschen auf die Nerven geht. Und das ist wirklich für mich ein Geschenk vom lieben Gott gewesen. Das ist so eine urchige Berner Oberländerin gewesen, auch mit 3 Kindern. Und eine völlig unkomplizierte Frau, unsere Kinder sind eigentlich als Grossfamilie mit 7 Kindern aufgewachsen.
Das ist mega viel
wert. Auch können unten bei diesen Häusern unten durch. Also wenn eine Familie mal die Eltern mal vor gewesen sind, ist klar, sie hätten können sagen, ja, das Ringli sind die hei und oder die anderen sind die hei. Und also wirklich, und das ist bis heute eigentlich eine Freundin.
Also dir ist es dort gut gegangen, ihr habt ein lebendiges und fröhliches Leben gelebt, so kommt es mir vor, bis zu dem Tag, der 1. August 1982, gell? Was ist dort passiert? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Wir waren im Wallis, wir in einem Vierergrüppli mit einem Bruder und einer Schwester. Ist eben übrigens lustig, ich bin mit 5, wir sind 5 Mädchen und ein Bub. Und nachher, wir haben 4 Buben gehabt. Und meine jüngste Schwester war die einzige, die auch Kind hatte, auch 4 Buben. Also da hat es völlig gewechselt. Und da sind wir mit meinem Bruder und einer Schwester im Wallis gewesen und wollten Bergtouren machen. Ich habe angefangen, so ein paar ganz wenige 4000er hinter mir gehabt und wusste, ich vertrage die Höhe und mache mir nicht gross etwas aus. Und da hat es an dem Dom im Wallis ein Schneebrett gegeben. Das war Gewitterschnee, wo auf dem alten Schnee sich nicht verbunden hat. Und in einem sehr steilen Hang weit oben, über 4000 Meter.
Also wie sind wir denn dort rauf? Wie muss man sich das vorstellen? Ist man da speziell ausgerüstet gewesen oder spezielle Schuhe?
Also am Seil schon, dass wir zusammen und zum Glück haben wir keine Steigeisen gehabt. Wenn es jetzt easy gewesen wäre, hätten wir Steigeisen haben. Aber wir haben sicher noch sehr rudimentäre Ausrüstung gehabt. Also alle die Spezialsachen, die man heute hat, weil wir haben das auch noch nicht so lange gemacht. Also das hätte man sich dann ein bisschen müssen besser ausrüsten. Aber also wir haben in der Nacht vorher in der Domhütte dann geschlafen gehabt und das machen wir da in 2 Teilen. Und von der Ausrüstung her war es kein Problem gewesen, aber es war einfach sehr ein steiler Hang gewesen. Und es hat noch andere Seilschaften in dem Hang inne gehabt, also ein Bergführer mit 4 Frauen am Seil, wo ein erfahrener Mann war und mit diesen Frauen auch schon mehrmals war und eine deutsche Seilschaft. Und irgendwann hat es einen Riss gegeben in diesem Gewitterschnee und das ist wie ein Teppich, muss man sich das vorstellen, hat alle 12 Personen mit runtergerissen und ein paar 100 Meter halt. weil es war sehr ein steiler, höherer Hang war. Und dann ist dann der weiter unten ein bisschen ausgelaufen. Und dort hat man dann quasi hat den Fall von selber gestoppt. Und verschüttet war eigentlich niemand, gewesen, weil es nicht eine grosse Schneemenge war, die dort oben ist. Sondern es ist wirklich einfach das Schleifen auf dem Alten. Und die vier Frauen von dem Bergführer sind alle vier tot gewesen, weil es ist offenbar sehr darauf angekommen, wo man runtergefallen ist, ob es an einem Felsbrocken an oder einfach nur quasi fast freien Fall. Und mich hat es offensichtlich mit der Wirbelsäule an einen Felsen angeschlagen und hat die gerade abeinander geschlagen und ja, dann hat man auch noch kein Hotel gehabt. Wenn nicht Leute, die am Aufstieg gewesen wären, weiter unten, das gesehen hätten und wieder abgestiegen wären, Hilfe organisieren, wären wir alle verfroren dort oben.
Magst du dich dann noch daran erinnern, wie sich die Decke gelöst hat? Oder weißt du, was, dass sich das wie mitreißt an den Sturz? Weißt du das noch? Oder ist das
nicht
weg?
Gross. Also der einzige Gedanke, wo ich das Gefühl habe, wo ich mich daran erinnere, wir haben vorher ja auch schon so Jugend- und Sportlager geleitet, auch oder Ausbildungen gemacht selber. Und da lernt man ja, wenn man in eine Lawine kommt, dann muss man probieren, das Stück vorzurühren und oben bleiben, also rudern, dass man. Und der Gedanke, wo ich mich noch erinnere, ist, da kann man ja gar nichts machen.
Hat wirklich das ist so eine Macht, oder?
Wo ja, kommt. Es nimmt einem einfach so schnell mit. Und eben, es war nichts zum Rudern. Es hat ja gar keine Masse gehabt. Einfach. Und mein Mann sagt, er möge sich noch an Gedanken erinnern, was ist mit uns, dem Kind. Also, und auch so an den Wunsch, später, ich will noch können, quasi die Aufgabe, bis sie selbstständig werden. Erfüllen.
Das hat dein Mann gedacht.
Ja.
Ja. Ist ja auch recht mutig, oder so etwas machen. Ist ja schon etwas Gefährliches. Das haben wir gar nicht gefragt vorher. Ist das jetzt ein Risiko oder so?
Ja, also wenn man heute mit dem Auto auf die Straße geht, ist es mindestens so gefährlich.
Ah, sicher. Ja.
Eigentlich, wenn man Bedingungen anschaut und sich richtet nach dem Wetter, nach dem, wo ich meine, der Bergführer, der hat es, die Polizei klärt das nachher ab, ob man da irgendjemandem kann einen Vorwurf machen. Und für den Bergführer ist das natürlich ganz eine riesige Krise gewesen. Das war sein Beruf gewesen. Aber er ist auch nicht verurteilt worden.
Hast du denn die toten Frauen gesehen oder bist du weg gewesen? Hast du gar nicht mitbekommen?
Ja. Es muss ein komischer Zustand sein, weil ich weiss von nichts. Aber meine Schwester, die bei Bewusstsein war, sagt, du hast furchtbar geschrauen. Nein, ich habe das nicht mitbekommen. Also das Erste, was ich nachher wieder weiss, ist, dass ich zu Basel auf der Intensiv verwachet bin. Sie haben zuerst die Leute ins Wallis runtergeflogen und nachher dann bei mir gesehen, dass das nichts ist für sie und haben von Basel, Notwil hat es eben auch nicht gegeben, das Paraplegikerzentrum, haben sie dann Helikola mit einer Crew und als ich später dann einmal zu einem Arzt etwas gesagt habe, ja, ich glaube ja, dass es Wunder gäbe, hat er gesagt, ja, das Wunder haben wir aber jetzt gehabt, hat ja niemand mehr wirklich damit gerechnet, dass sie ihn einmal verwachen.
Ah, oh, das war so gewesen?
Ja, also, offenbar schon. So.
Okay.
Ja,
also nach so einem Sturz, auch dass ihr Mann hat das einfach überlebt? Also.
Ja, er hat jetzt ein versteiftes Fußgelenk, weil sein Fußgelenk ist dann so kaputt gewesen, dass man dann das ein Jahr später hat man sie versteifen gesehen hat, das wird immer Probleme geben. Und er war im Spital mit so Diakonissen und ihm haben sie gar nicht sagen, wo ich bin. Er hat einmal dann noch gefragt, oder? Weil man weiss ja von nichts mehr und sie haben ihm das auch nicht sagen. Und es ist einfach, eben, ich wäre halt vor allem fast verfroren. Es war einfach mega kalt. Er hat schon gesagt, Er hat nie mehr im Leben so das Gefühl gehabt, er könne überhaupt nicht mehr verwarmen, wie dort in dem Spital. Das, und auch meine Schwester, die eben bei Bewusstsein war, die hat noch jedes Mal, wenn sie in Heli zu Zürich gehört hat, hat sie gefroren.
Ja, sicher. Und sie ist unbeschadet davon gekommen.
Ja, sie, also nicht bleibende Schäden. Sie hat schon auch, glaube ich, am Steißbein. Also, ja, ohne irgendetwas ist niemand davon gekommen, aber nicht bleibend.
Ja, und dann bist du dort in dem Spital und verwachst. Hast du gerade gemerkt, etwas ist nicht, also dein Körper funktioniert nicht wie gewohnt?
Nein, das ist ein langsamer Prozess. Also, sie haben mir dort das gesagt, eben ich. Sie habe Querschnitt gelähmt und ich habe null Ahnung gehabt, was das heisst.
Mhm.
Und habe mir das auch überhaupt nicht vorstellen können. Und das habe ich dann erst, das ist sehr ein langer Prozess, eben das zu lernen. Und habe auch das Gefühl gehabt, das kann ich nie akzeptieren. Also, nichts gespüren von Flügen gesehen auf meinem Bein und ich spüre sie nicht und ich kann auch nicht etwas machen, um sie zu vertreiben.
Mhm.
So einfach. Oder nachher später da im Rollstuhl sitzen und jetzt kann ich nicht auf die Wiese runterliegen. Jetzt muss ich einfach da drin sitzen, den Rest von meinem Leben.
Gibt es da wie so Panik oder irgendwie so, dass ich muss da raus? Oder?
Ja, also schon so ein bisschen einfach das Gefühl, das halte ich nicht aus.
Mhm.
Es hat dort so Bücher gegeben, Joni Erickson, da von Amerika als Tetraplegiker. Wir haben solche Bücher bekommen zum Lesen und so, was die nachher alles so gut gemacht hat. Und ich habe einmal gefunden, lieber Gott, ja, Joni ist alles gut, aber nicht ich. Hm. Ich bin nicht geeignet, mich kannst du nicht nehmen für so etwas. Ich wollte einfach wieder können laufen.
Wie hast du es dann nachher gleich ausgehalten? Oder wie hast du es irgendwann können akzeptieren?
Ja, es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Mm-hmm. Hast keine Wahl. Es ist dann einfach so. Und ich denke auch, man kann sich am Anfang nicht vorstellen, was man alles dann schon nachher lernen kann, auch wirklich verbessern, dass es nicht mehr immer so bleibt wie am Anfang, dass das Ganze schwerfällig. Ich mag mich erinnern, ich bin mal auf dem Physiotisch gelegen dort und habe mich abkrampfen bis zum geht nicht mehr zum vom Bauch auf den Rücken kommen. Und irgendwann habe ich nur noch geheult und habe zu der Therapeutin gesagt, ich habe 4 Kinder daheim. Ich kann doch so nicht, das geht doch nicht. Das lässt sich nicht vereinbaren. Und dass dann sich das schon noch eben verbessert, aber dass es aufwendig und mühsam ist. Wenn ich denke, vor allem das ganze Blasen- und Darmmanagement, das ist
das Thema für sich.
Das Thema für sich, ja.
Ja, und deine Kinder sind zwischen 3 und 10, also eine Zeit, die sie noch extrem fest brauchen. Wie haben sie das gemacht? Wie hast du das gemacht? Wie haben die Kinder das gemacht?
Also die Kinder machen es eigentlich, oder unsere haben das gut gemacht, denkt es mich. Die sind auch, ja, eben so, wie ich als Kind halt war. Da kümmert einem gar nicht so gross, was das für Probleme sind von den Grossen. Man muss schauen, dass man selber irgendwie durch die Welt kommt. Und es ist dann halt für sie auch einfach so gewesen. Und die haben müssen gewisse Sachen übernehmen. Ich denke, es kann in Teilen Sachen auch hilfreich sein sogar, weil sie sehen ja dann, dass ich das nicht kann. Und wenn man Kind einfach so schwer zur Mitarbeit ein bisschen erziehen, ist es manchmal
mega
gar
schwierig.
Nicht so einfach. Ja.
Das kenne ich ja, sehr gut.
Dann merken, je natürlicher ich kann umgehen damit, umso mehr ist es auch für sie so. Also, ich denke, es hat schon auch ein bisschen Überwindung gebraucht, halt dann wieder das Geburtstagsfest zu machen und wieder ein paar einladen da. Aber dann sehen die, wie das ist. Und da gibt es gleich einen Kuchen und da gibt es gleich Spiele. Also, wenn ich es wage, auch halt in die Schule zu gehen oder eben das Kind zu uns heimkommen, dann ist jetzt das, man gewöhnt sich einfach daran.
Mhm. Hat dir dein starker Wille geholfen? In dieser Phase? Es tönt so.
Ja, ich glaube schon noch ein bisschen. Also, es hat noch nicht so lange, hat jemand gesagt, du bist immer eine Gewährige gewesen. Dann dachte ich, ja, ich empfinde mich manchmal nicht mehr so jetzt als Gewährige. Ich empfinde manchmal, ach, mag nicht mehr.
Mhm.
Aber sicher ja, ist ein Stück weit eine Hilfe gewesen. Und aber auch, dass mein Mann und ich zusammen eigentlich ein gutes Leistungsteam sind, sage ich jetzt. Und er hat auch durch seinen Beruf als Lehrer ist er relativ viel daheim gewesen, hat können seine Arbeit halt dann manchmal zur Nacht auch noch machen. Und er ist sehr ein Speditiven, also er hat seine Sachen normalerweise parat, wenn die anderen anfangen, sich Gedanken machen darüber. Das hat sicher geholfen, dass es dann auch dass wir da organisatorisch überhaupt über die Runde gekommen sind. Und gewisse Sachen haben wir einfach müssen sagen, also der Älteste hätte wollen ins Eishockey, da haben wir einfach müssen sagen, du hast noch drei Brüder, mit dieser Eishockey-Ausrüstung muss man in diesem Alter die Leute immer mit dem Auto fahren, das können wir jetzt einfach nicht. Und am Match auch noch, musst du etwas anderes machen.
Ja, ja. Das war ja nicht der einzige grosse Schicksalsschlag in deinem Leben. 14 Jahre später, gell, habt ihr als Familie nochmal so etwas ganz Heftiges müssen verarbeiten. Dein dritter Sohn, gell?
Ja, der zweitjüngste, ja.
Ja, ist 1996 mit dem Velo tödlich verunglückt. Wie alt war er? 16, oder?
Nein, es war 3 Wochen vor seinem 20. Geburtstag.
Okay. Ja.
Wenige Tage vor der Weihnacht. Ja.
Oh, wie geht man, keine Ahnung, wie geht man mit dem um? Wieder so etwas aus dem Nichts? Und so etwas, so ein Mensch, den man so wahnsinnig lieb hat, oder?
Ja, eben, es ist einmal mehr etwas, wo man nicht mehr kann verändern. Mhm. Es ist so. Und mein erster Schrei, wo mein Mann heimgekommen ist und das gesagt hat, er ist tot, das war, nein, das kann einfach nicht sein. Und dann ist es auch ein Stück Kampf, zum das akzeptieren. Es ist dann nochmal eine neue Realität. Ich habe manchmal ein bisschen mit Gott gestritten und habe gefunden, eben, ich verstehe es einfach nicht. Und warum nimmst du dann nicht mich mit meinem Strampeln, um überhaupt einigermaßen durchs Leben zu kommen? Und der, der so viel Power, so viele Möglichkeiten und auch so viele gute Sachen macht, der könnte noch so viel erreichen. Das ist doch sinnlos, in meinen Augen sinnlos.
Mhm.
Aber Gott hat immer irgendwie offenbar immer wieder andere Rechnungen.
Also du hast den Glauben wie nicht verloren, obwohl du so viel Schwieriges erlebt hast.
Ja, das haben schon auch andere gefragt. Aber da habe ich auch sagen, wenn ich nicht mehr den Ort habe, wo ich wirklich eine Art auch weiss, es wird gehört. Und ich bin verstanden, ich muss nicht bis ins Detail erklären, was ich jetzt meine und wie es jetzt ist, sondern der kennt mich wirklich bis seiner Stine. Er hat mich ja gemacht. Dann hätte ich mir irgendwie noch den letzten Anstab gesagt, wo ich drauf gesessen bin an dem Baum. Dann wäre ich auch einfach untergegangen, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Oder verbittert. Also es ist ja auch dann eine Erfahrung gewesen, wo ich denke, wo längstens nicht alle, es gibt einen Haufen Leute in diesen Situationen, wo ein Kind verlieren und das nicht haben, was wir dann haben können erleben, was aus dem Tod geworden ist. Wo er ist ja einer gewesen, wo so viele Kollegen gehabt hat an den verschiedensten Orten, in der Musik, im Sport, in der Kirche. Und da haben ja über 50 Junge haben miteinander ein Musical gemacht über das Leben, weil das wäre eigentlich sein Plan gewesen, ein Musical zu machen, wo er einfach gesagt hat, wir müssen selber etwas machen. Man kann nicht so etwas gekauft nehmen, das bringt nichts. Man muss etwas von sich bringen, was einem interessiert. ich habe mir das nie vorstellen was das daraus werden sollte. Und auch, dass etwas daraus könnte werden, wo irgendjemand anderer noch, also weit über gerade den bekannten Kreis aussen interessiert. Aber die haben das gemacht und was da daraus geworden ist, das ist für mich einfach schlichtes Wunder, weil das hat dermassen ein Echo ausgelöst, dass man das hat müssen weiterführen, nicht einfach nur die 5 Aufführungen, die man eigentlich geplant hatte. Und am Schluss ist das eigentlich wirklich in der ganzen deutschsprachigen Schweiz verteilt, etwa 40 Mal aufgeführt worden und normalerweise vor völlig vollen oder überfüllten Sälen, wo die Jungen einfach das haben wollen hören und sehen.
Also ist es ums Leben gegangen von ihm?
Ja, es ist über das Leben von ihm. Also das war dann die Idee, die wo zuerst einmal bei meinen Brüdern und nachher bei den paar, die sich eigentlich engagieren für das geplante Musical, wo sie gesagt haben, es wäre eine Idee über sein Leben, über das, was ihm wichtig war, ein Musical zu machen. Und darum haben sie dann alle die Bekannten angeschrieben und eigentlich mit der Aufforderung, sich zu überlegen, wo habe ich ihn erlebt, was gibt es für Szenen aus dem Leben, wo ich ihn erlebt habe. Also einer hat dann zum Beispiel gesagt, er sei mal mit ihm einfach von Zürich auf Bülach gefahren und dann hat er ihn gefragt, du, ich muss noch eine Andacht machen für die nächste Woche und habe in einer Lautstärke geredet, dass er so gedacht hat, aber das sage ich dem völlig gleich gewesen. Also er hat gefunden, ein anderer, der ein Schinkenbrot isst, kümmert sich auch nicht darum, wie das spückt für diesen.
Also er ist auch ganz fest mit dem Glauben an Jesus unterwegs gewesen.
Ja, das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel an dem Glauben eben auch erlebt habe. Das verändert einfach Menschenleben. Weil er ist sehr ein anstrengendes Kind gewesen, mit seinem Power und seinen ausgefallenen Ideen manchmal. Und seine Schlauheit hat er ebenso können nutzen, zum Regeln umgehen und immer wieder da etwas Neues erfinden. Ausreden ist er ein König gewesen. Wenn man gesagt hat, man geht nicht in den Finken voraus, ist es nächstes Mal in den Socken draussen gewesen und hat können sagen, ja, wir haben gesagt, in den Finken gehen wir nicht raus. Und also wirklich.
Ein Schlitzohr.
Ja, ein Schlitzohr, ja. Also, es war leicht gewesen, über ihn einen Schnitzelback zu machen oder weit hineinführen zu bringen. Und wo der an einer Evangelisation mit etwa 12 sich entschieden hat, dass er sein Leben auf den Gott und den Jesus Christus will ausrichten, hat es also spürbare, sehr spürbare Veränderungen gegeben. Und also er hat einfach einen Lebensstil gefunden, der völlig natürlich war. Er war auch sehr begabt gewesen, aber der Glaube war ebenso ein Teil gewesen. Man hat das gewusst beim Unihockey, dass das der Christ ist. Und da hat er gefunden, über das können wir reden wie über sonst irgendetwas. Und ja, es war immer so einig gewesen und das war auch meine Vorstellung eben gewesen, dass ich denke, der hätte wirklich das Zeug gehabt, zum einem missionarischen Leben. Und dann aus diesen Szenen, wo man dann auch, also die haben das eben wirklich wahnsinnig gut gemacht, Fragen gestellt, wo dann auch jemandem, der jetzt mit dem Glauben nichts anfangen kann, haben sie laut gestellt. Also ist jetzt das der Preis für ein Leben mit dem Gott? Und wenn er doch allmächtig ist, also wieso hat er ihn dann nicht bewahrt vor so etwas? Und ich finde, sie haben da, sind da in einer wirklich guten, ehrlichen Art umgegangen mit solchen Fragen. Und darum hat es wahrscheinlich auch so viele Junge interessiert. Dort habe ich auch gemerkt, dass der Tod durchaus ein Thema ist, wo Junge im Leben beschäftigen. Man meint da manchmal, ja, sie sagen einfach, das ist etwas für die Alten. Aber das ist dann wie eine legitime Plattform gewesen, wo man über das Thema hat können reden. Das hat wirklich viel Leben verändert. Auch wo wir Jahre später, wo es noch Leute gab, die gesagt haben, das habe ich dort gehört und das hat mein Leben verändert. Nur schon mit dem Geld, das bei diesen Musical-Aufführungen, bei diesen 40 über den Mats Warum gesammelt worden ist, das hat mir alles gegeben für Projekte, wo geholfen haben, hoffentlich. Also zum Beispiel in Bulgarien eine Suppenküche oder einen Beamer, um den Jesus-Film zu zeigen. Oder ein Projekt, das wir dann mal eine Woche lang haben können anschauen konnten, ist in Mumbai ein Kinderheim, wo hat können gebaut werden und wo Kinder jetzt ganz eine andere Zukunft haben.
So schön. Also das ist ein grosser Trost, oder?
Ja, eben. Darum denke ich, so ein Wunder erleben, das ist dann auch eine besondere Gnade und ein besonderes Geschenk gewesen, wo dann viele ohne so etwas den Tod von einem Kind verkraften.
Mhm. Aber wie ist es, vermisst es ihn heute noch?
Schon, ja, einfach in dieser Art. Er hat sehr eine fröhliche Art gehabt, mit viel Musik und eben viel Witz und so. Was hat mir, wo die Art nicht so haben, hat mir das einmal gut getan. Und das vermisse ich da jetzt da mehr, wenn das Leben da allgemein quasi ein bisschen langweilig, sage ich jetzt, geworden ist. Und es würde mich auch interessieren, ja, was er dann so gemacht hat und ob er auch eine Familie hat, was er ein Kind hat. Es ist sowieso ein besonderes Erlebnis, wenn die eigenen Kinder zu Vätern werden, wenn man dann anfängt, so ein bisschen zu sehen, wie sie es jetzt machen und auch ein bisschen schmunzeln bei teilen Sachen.
Ja, klar. Ja, jetzt hast du gesagt, dass du einfach heute auch merkst, es fordert dich raus, deine Kräfte nach. Du hast jetzt gesagt, das Leben wird langweiliger. Du hast eigentlich gern, wenn es läuft und hast das geliebt früher, das Lebendige eben auch gerade von deinen Söhnen. Und jetzt sagst du, hast du im Voraus gesagt, du sagst ein bisschen kampfesmüde nach diesen 44 Jahren. An was hebst dich fest? Weisst jetzt, du bist 77, jetzt kannst du nicht mehr gleich leisten. Was hilft dir? An was hebst du?
Ja, im Letzten wahrscheinlich schon auch an dem, dass ich eine Zukunft habe, dass das nicht alles war, sondern dass Gott unsere Zukunft versprochen hat in einer neuen Art leben, wo es einmal keine Fragen, kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, wo es einfach gut wird sein. Und auf das freue ich mich schon. Also da habe ich auch schon vor Jahren gemerkt, es ist für mich irgendwie wichtig, es zu Hause zu haben. Weil unser Jüngster hat während dem Studium sind die intern gewesen und haben die Studenten haben auch müssen mitschaffen in dem Betrieb und dann haben sie so T-Shirt gehabt, ist einmal mit einem T-Shirt gekommen, wo drauf gestanden ist, weißt du, wo du hingehörst? Da habe ich gedacht, das finde ich jetzt einen coolen Spruch. Also dort ist es darum gegangen, weißt du, in welcher Arbeitsgruppe, dass du mitschaffst und etwas zu tun hast. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Lebensfrage. Weißt du, wo du hingehörst? Und da habe ich gefunden, ja, für mich ist das wirklich etwas Tragendes, dass ich das Gefühl habe, bei Gott habe ich eine Heimat. Ich komme von dort, ich bin nicht einfach ein Zufall und ich werde mal wieder dort hingehen.
Ja, Marion Ringli, danke viel, viel mal für all dein Erzählen, dass du es mitgenommen hast in dein Leben, in alle Herausforderungen und einfach so ehrlich erzählt hast. Danke dir viel, viel mal.
Gerne so weit, ja.
Marion Ringli hat uns mitgenommen in ihre Lebensgeschichte und hat mit uns zusammen zurückgeschaut. Danke, dass du uns dein Ohr gelehnt hast, hier im Vis-à-vis. Und danke auch vielmals für deine Unterstützung. ERF Media, die diesen Podcast produziert, ist nämlich ein Spendenwerk und wir sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Danke vielmals für dein Mittragen. Wie du kannst spenden, siehst du in unseren Shownotes. Dort haben wir den Link dir hergetan. Ich bin Ruth Stutz. Bis gleich wieder.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.